Wir schreiben das Jahr 2005. Du spazierst in ein Elektrogeschäft hinein und deine Augen beginnen zu leuchten, als du in deine Zielabteilung einbiegst. All die schön geordneten, glänzenden, neuen und kreativ designten CDs, die da vor dir im Regal liegen. Du würdest am liebsten 10 neue Alben kaufen, aber beim Preis fällt dir auf, dass du gerade einmal die Münzen für eine CD zusammenkratzen kannst für diesen Monat. Und in dem Moment, wie du so dastehst und abwägst, welches neue Album mit dir nach Hause fahren wird, entsteht im Hintergrund eine Revolution in der Musikindustrie. Die Art, wie du zu dem Zeitpunkt Musik hörst, wird komplett auf den Kopf gestellt. Herzlich willkommen zu diesem Podcast über Geschichten, die die Macht haben, deine Perspektive zu verändern.
Die heutige Story hat uns einerseits richtig fasziniert, andererseits aber auch irgendwo die Augen geöffnet und zum Nachdenken gebracht. Weil ich glaube, wir nehmen die Dinge im Alltag viel zu selbstverständlich und so auch das Thema Musik, worum es sich auch heute drehen wird, speziell um den Mann, der die Musikindustrie komplett verändert hat, Daniel Ek mit seinem Musikstreaming-Unternehmen Spotify.
Gut, aber was ist jetzt eigentlich die letzten Jahre passiert?
Puh, ziemlich viel, oder? Also wenn man jetzt mal die Zeitspanne nimmt, wir haben jetzt das Jahr 2022 bis 2000. In den 22 Jahren ist ja schon richtig viel passiert in der Musikindustrie, oder?
Und ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann diese ganzen Sachen abgelöst worden
sind.
Keine Ahnung. CDs und MP3-Player und so weiter.
Ja, aber fangen wir mal früher an. Es gab Kassetten und Schallplatten. Ich weiß nicht, ist das noch deine Zeit?
Hast du Kassetten genutzt?
Kassetten, ja. Ich glaube, da hatte ich ein paar Hörspiele tatsächlich drauf. Mann. So Kinderhörbuche. Ja.
Buchsbücher.
Bücher.
Nee, aber das Kassetten, das war echt meine Zeit, wo ich ganz, ganz jung war.
Mhm. Und, hast du da Musik gehört?
Ja, schon. Also wir haben sogar, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben es, glaube ich, sogar mal aufgenommen. Wenn im Radio was lief, konntest du Play drücken und Record daneben. Und dann wurde es auf die Kassette aufgenommen. Aber weißt du, du musstest es ja genau treffen. Das heißt, wenn der Song irgendwo halt gelaufen ist.
Ach, du konntest dir deine eigene Kassette brennen, quasi mit dem Radio.
Genau.
Echt? Wow. Genau. Okay, das wusste ich nicht. Das war
echt,
vor meiner
Zeit. Zeiten.
Aber Schallplatten?
Mit denen war ich nie in Kontakt. Also das war für mich auch so ein komplettes Fremdwort.
Ich hatte, glaube ich, das erste Mal Kontakt mit ihnen vor, ich weiß nicht, 5 Jahren, weil es irgendwie wieder so in Mode kommt.
Ja, ich glaube, die sind immer noch in Mode. Und du siehst das bei so, ich sag mal, so irgendwelchen Leuten, so, weiß nicht, Designern oder wie auch immer, dann muss ja so ein Schallplatten.
Schaut auch cool aus.
Ja, es schaut auch cool aus, genau. Es ist wie so ein, vielleicht so ein fettes Klavier.
Ja.
Einfach zum imposant steht da im Wohnzimmer, gell? Nee, und dann kam ja, also der nächste Step, also so Schallplatten, Kassetten, aber mit wem ich aufgewachsen bin, waren CDs. Ich glaube, die meisten Hörer auch kennen CDs, ne? Das ist ja irgendwie, das gibt's ja auch heute noch, nur benutzt das kaum jemand.
Ich weiß nicht, ob du jetzt einen 12-, 13-Jährigen fragst, ob er noch CDs kennt oder mal benutzt hast. Ich weiß gar nicht, was so die Antwort wäre, aber ich glaube ziemlich sicher nein.
Oder MP3-Player. Das war ja dann so der nächste Step. Ich kann mich noch an meinen schwarzen kleinen MP3-Player erinnern, der war so gut. Mhm. Also das war wirklich echt so ein kleiner Gamechanger.
Ja.
Das war mini klein und hat es in der Tasche und deine Kopfhörer mit Kabel.
Ich hatte auch so einen richtig coolen schwarzen, so einen Touch-MP3-Player. Also alle hatten ja diesen AirPod.
Ja, genau.
iPod.
Ja, AirPod, Gott, ja. iPod, stimmt,
iPod, ja.
iPod, ja.
Boah, da war ich immer richtig neidisch.
Den habe ich mir in den USA gekauft. Das war schon...
Kann man den heute noch kaufen?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja verschmolzen. iPhone und iPod ist dann so
einzig. Ja, klar, also macht Sinn. Aber so oldschool wäre schon mal wieder was.
Ja.
Aber ja, die Situation, die wir am Anfang beschrieben haben, die kennst du auch, oder? Man geht in ein Elektrikgeschäft rein.
So ein Libro. In Österreich ist es Libro typisch.
Ja.
Also, ich war immer im Libro.
Ja, bei uns in Deutschland, was war's? Music World gab's?
Ey, was? Music World?
Ja, das war eigentlich fast nur ausgerichtet auf so CDs, DVDs, Blu-rays. Was da wieder nach oben kommt. Oder Mediamarkt.
Ja, ich meine, das Gute war ja auch die Filme, das war ja das Gleiche. Du gehst, kaufst dir einen Film und schaust ihn einmal an und die CD steht halt da.
Also noch zu filmen, es gab doch eine Blu-ray und eine DVD, gell? Aber Blu-ray war doch besser.
Ja, aber Blu-ray, das ist echt moderne Zeit. Das ist was ganz anderes. Also, wie ich aufgewachsen bin, da gab's halt nur DVD und ich glaube, die war nicht mal in HD-Qualität oder so.
Naja, Hauptsache, man konnte den Film anschauen.
Genau.
Aber ja, zu dem Thema CDs, die waren ja auch nicht gerade billig.
Nee, das waren, ich glaube, so um die fast 5 bis 10 Euro, glaube ich.
Ich glaube, 9,99 war so Standardpreis,
wobei,
oder?
Mit 10 Songs? Waren immer so Singles. Ich glaube, wenn du eine Single kaufst, zahlst du, glaube ich, um die 5 Euro.
Aber es ist nicht eine Single, nur ein
ja,
Lied?
Ja, ein Lied, aber das Beste war ja, die hatten dann immer so 3-4 Versionen, so ein Remix, ah, okay. So ein Mashup, so keine Ahnung, was auch immer.
Und dann hörst du das eine Lied einen Monat durch, bis du dir die
so
nächste CD kaufst.
Das ist so ein Gamechanger. Also heute, ich glaube, mit der Aufmerksamkeitsspanne, die wir heute haben und auch mit den Menschen, wie wir heute interagieren, da würde es ja durchdrehen.
Komplett.
Heute sind wir es ja gewohnt mit, weiß nicht, dass uns ein Algorithmus irgendwie vorgibt, was wir hören wollen und
Lass uns da gleich darauf zu sprechen kommen, weil nach den CDs ist ja noch was anderes passiert, oder? Die Zeit oder die Ära des Downloads.
Ja, also und dieses legalen Downloads.
Genau, das legale Download. Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Da gab es ja etliche Plattformen, oder?
Ja, also ich kenne fast alle. Von Torrents über Torrents? Napster, Casa, LimeWire, Pirate Bay, Bearshare und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wirklich unzählige.
Ja, also das Einzige, was ich kenne, so eine YouTube-Converter, zu MP3-Datei, die du dir dann auf dein, nicht iPod, sondern MP3-Player legst.
Ja, genau. Das war ja auch so dieser Game-Changer. Deswegen für mich war das nach CD war ja File-Sharing. So hat es ja mit dem Ganzen begonnen. Du hattest dein MP3-Player, aber du musst die Daten von irgendwo holen.
Ja,
entweder
ja.
du kaufst sie dir oder du holst sie dir von halt anderen Plattformen. Und das war halt, das ist natürlich illegal, aber es wurde irgendwie gar nicht geahndet irgendwie.
Ja, überhaupt. Also gut, nicht wir, die es runtergeladen haben, aber halt die Erfinder davon, dazu kommen wir auch gleich zu sprechen.
Also die es hochgeladen haben, sagen
genau,
wir mal so.
Genau, was mir dazu noch einfällt, man konnte doch auch früher Lieder per Bluetooth weiterschicken, oder?
Ach,
das hat man doch auch oft gemacht.
Das hat aber auch immer ewig gedauert.
Ja.
Aber das Beste ist ja auch, dass solche Apps, also solche Programme wie Napster, Torrent, Casa und so weiter. Das Schwierige war ja immer, du wusstest auch nie, was du runterlädst, weil es oft hast du auch ein Virus bekommen.
Ja.
Ja, und dann hast du eine Auswahl, weiß nicht, du gibst jetzt ein Lied ein und da kommen, weiß ich, 20 verschiedene Versionen. Und jetzt find mal die jetzt, wo kein Virus ist, die vielleicht original ist, wo die Qualität auch gut ist. Und das war auch immer so ein bisschen das Problem und die Schwierigkeit.
Aber dazu kommt ja auch lange Ladezeiten.
Ja.
Die Seite war ja voller Werbung. Oft ja Porno-Werbung und du hattest ja auch ein schlechtes Gewissen, wenn du das gemacht hast. Also man hat immer so ein bisschen Angst, okay, werde ich jetzt irgendwie erwischt, komme ins Gefängnis und solche
Aber das
Sachen.
Schlimme, jeder hat es ja gemacht. Das heißt, man müsste theoretisch ja die ganze Welt irgendwie einsperren.
Schon,
oder? Also
ja.
Die meisten haben es gemacht. Und Napster war ja, glaube ich, einer so der größeren Vorreiter, den man auch so ganz gut kennt, sage ich mal. Ich glaube, das war auch der einzige Player, wo du so richtig eine Art Player, wo du da direkt nach Musik suchen konntest.
Mhm.
Aber im Vergleich zu jetzt, wie du schon gesagt hast, du musstest halt es trotzdem runterladen und hast die Wahrscheinlichkeit war nicht unklein, dass da jetzt irgendwie ein Virus auch mit dabei ist.
Ja.
Und das war auch so das große Problem. Und
aber das Gute war, es war ja quasi schon mal ein Vorreiter zu dem, was wir heute haben. Es war kostenlos, also klar, hat es dann jeder nutzen wollen. Aber andererseits, die Klagen sind eigentlich nur gehagelt, oder?
Ja, man muss sich ja das auch vorstellen. Die Künstler verdienen ja Geld von diesen Alben, von diesen CDs, die sie ja verkaufen. Anders verdienen die oder haben die damals auch kein Geld verdient. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn da der ganze Pirateriemarkt auf einmal entsteht und plötzlich laden alle das runter und auch illegal und kostenlos, naja, wo bleibt der Künstler über? Und es ist halt irgendwo auch fair zu sagen, hey, für gute Arbeit, dass man auch da entlohnt wird, weil irgendwo oder von irgendwas müssen die auch leben.
Sicherlich, dann gibt's aber auch die Seite, leist dir mal, ich weiß nicht, 10 CDs im Monat. Also das war auch zu der Zeit,
hui. Und da gab's ja auch Probleme, gell? Da gab's ja auch Klagen. Ich glaube, Metallica, wenn ich mich recht erinnere, die haben, glaube ich, Napster geklagt.
Ich glaube, unter anderem,
also
sicherlich einige. Nur bei Metallica war es speziell so, dass ein Song von ihnen aufgetaucht ist auf Napster, der aber noch nicht mehr veröffentlicht wurde. Also es ist eine Demo-Version quasi auf diese Plattform
so
gekommen.
Arg.
Und ja, stell dir das mal vor, du als Künstler arbeitest an einem brandneuen Song, bist so richtig, freust dich wahrscheinlich schon so richtig auf die Veröffentlichung und merkst dann, dass der eigentlich schon irgendwie draußen ist und die Leute schon kennen, obwohl er noch nicht mehr fertig ist. Da vergeht dir ja auch die Lust auf alles,
Komplett.
Oder?
Komplett. Ja, aber vielleicht kurz über lang. Napster ist irgendwann bankrott gegangen, weil man konnte es auch nicht mehr stemmen. Man konnte es ja auch nicht finanzieren.
Die
durch
ganzen
was
Klagen
denn auch, genau. Aber man muss eins dazu sagen, Napster hatte Musik zu einem öffentlichen Gut gemacht.
Mhm.
Ja, das heißt, es war frei, mit jedem Computer verfügbar, der eine Internetverbindung hat. Egal wie schnell das war, die 3 Megabyte konnte man halt irgendwie in trotzdem relativ kurzer Zeit herunterladen. Und das war natürlich diese ganze Piraterie hat ja eine ganz neue Ära eingeleitet, weil man muss sich auch überlegen, egal wie sehr man dagegen ankämpft, die Nutzer wollen's, die Leute wollen's und das ist wieder mal das beste Beispiel, Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
Genau.
Typisch Nokia, ne? Es war da, es war gut und auf einmal
war
es weg.
Also das war schon so die Zukunft, deswegen war es auch eine ziemlich einladende Idee für viele Startups, die danach auch gekommen sind. Wir haben jetzt schon gesprochen über Casa, LimeWire, was gibt's noch?
Bearshare.
Pirate Bay und Torrens, so weiter und so fort. Genau. Aber eigentlich sind ja all diese Anbieter gescheitert aufgrund von Urheberrechtsklagen, weil niemand hatte ja die Lizenzen für diese Musik. Und zu der Zeit schien es ja wirklich so, als ob das richtig unvereinbar wäre. Kostenlose Musik mit legalem Erfolg.
Genau. Nee, komplett. Und die ganzen Labels, die wollten, also egal wer zu ihnen hinkam und sagt, ich habe ein Startup, wir können Musik kostenlos machen, das willst du nicht hören. Mm-mm. Das ist ja der Ruin für dich. Und das heißt, was sollte man da machen?
Ja, aber dann kam ja ein Mann, der das alles möglich gemacht hat.
So, und nach diesen ganzen illegalen Streaming-Anbietern sozusagen ist ein Urknall passiert.
Wir haben es damals überhaupt nicht anders gekannt und heute könnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir noch in dieser Zeit leben, dass wenn du irgendeinen Song hören willst, gehst du mal auf eine Download-Seite, wo du ein schlechtes Gewissen hast und lädst dir das mal runter 10 Minuten, bis du es anhören kannst.
Ja, aber auch das, heute, ich meine, man muss sich mal das auf der Zunge zergehen lassen, du willst einen Song hören, gibst in der Suche ein und sofort wird er abgespielt.
Ja, nicht mal eine Sekunde später.
Das ist nicht selbstverständlich, aber wir sehen es halt als selbstverständlich.
Ja. Ich glaube, es ist gar nicht klar, was für ein Luxus das ist, oder?
Komplett. Aber ja, jetzt würde ich vielleicht da eintauchen, wer ist dafür verantwortlich? Was ist genau passiert? Und das bringt uns zu den zwei Gründern, nämlich Daniel Eck und Martin Lorenzson. Und ich würde mal sagen, beginnen wir doch mal mit dem Daniel Eck, der ja auch irgendwie so das Genie dahinter war. Mhm. Wer ist dieser Typ und warum ist er so wichtig in dieser Rolle?
Naja, Daniel Eck kam mit der Idee von Spotify und sein Ziel war dabei, Musik für alle frei zugänglich zu machen.
Das fand ich richtig cool. Das war so eine Vision, einfach zu sagen, hey, Musik sollte für jeden frei und zugänglich sein. Und dass man jetzt nicht irgendwie über große Paywalls dahinter steckt, auch wenn man sich das jetzt nicht leisten kann. Aber gut, trotzdem muss das irgendwie auch bezahlt werden.
Genau, aber trotzdem ist die Realität, ganz viele sind vor ihm gescheitert und jetzt kommt er her quasi mit derselben Idee und scheitert nicht.
Wie? Genau, und ich meine, heute weiß man es ja, Spotify ist ja richtig erfolgreich, aber wer ist dieser Daniel Eck und wie schafft so ein Mensch, sage ich mal, aus Schweden vor allem, aus einem kleinen Land oder einem kleineren Land in Europa, Nordeuropa, da so einen Erfolg auf die Schiene zu legen?
Also es macht den Schein, dass er eigentlich so ein unternehmerisches Wunderkind ist, weil was man über ihn lesen kann, ist, im Alter von 13 Jahren, wo alle anderen noch beschäftigt waren mit Computerspielen oder mit, was gab's da?
Mario Kart, Super Mario 64 und so weiter.
Genau. Baute er schon ein Unternehmen auf mit 13 Jahren.
Er ist Baujahr 85, glaube ich, gell? Das heißt, er ist jetzt knapp 40 und ich meine, dass heute 12-Jährige vom Computer sitzen und sich Online-Business aufbauen.
Ja,
da müssen wir drüber nicht sprechen. Aber er, 85er Baujahr, das heißt, das war ungefähr wann?
98.
Boah. Sitzt der Typ und bastelt an seinem ersten Unternehmen.
Ja.
Und was war
das
Geschäft?
Ich habe das Gefühl, alle, die in der Zeit was gebastelt haben, sind heute erfolgreich.
Ja, da haben wir irgendwas falsch gemacht.
Ja, irgendwas, ja. Wenn man noch nicht auf der Welt war, ist es schwer.
Ja, genau. Und ich habe zu viel mit Legos gespielt. Also irgendwie.
Ja, er hat mit 13 Jahren sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Sein erstes Geschäft war Webdesigner. Also er hat Webseiten für andere Menschen aufgebaut. Für die erste Website hat er 100 € verlangt und das dann immer gesteigert. Für die zweite 200, 300 und so weiter, bis er dann schließlich pro Webseite 5.000 € verlangt. Dollar verlangt
wow,
hat.
Wow, 5.000 €. Ich meine, gut, das ist ja auch heute, sage ich mal, ein Brocken, geht natürlich auch mehr, aber wow.
Aber zu der Zeit haben es wohl auch noch nicht so viele gemacht wie eben heute.
Und jetzt kommt es auch, nur 5 Jahre später, also mit 18, verdiente Daniel 50.000 Dollar, Euro, was auch immer, im Monat und hat ein Team von 25 Leuten. Weißt du, wie sieht ein normales Gespräch zwischen 18-Jährigen aus? Und wo studierst du oder wo arbeitest du und was,
was willst du mit deinem Leben? Das wissen doch die heutigen 18-Jährigen überhaupt.
Der hat schon Unternehmen eigentlich.
Ja, nee, also wow.
Ja, auf jeden Fall, er ist ja auch nicht jemand, sag ich mal, der dann irgendwie Spotify gründet und nichts dahinter steckt. Also man sieht, der hat schon sehr viel unternehmerische Erfahrung. Und dann hat er auch ein Advertising-Unternehmen namens Advertigo gegründet. Und 2006 hat er das verkauft. Und das hat ihn mit Anfang 20 zu einem Millionär gemacht.
Genau, also eigentlich hätte er da schon einen Ruhestand gehen können.
Ja, und die Serie ist die Netflix-Serie über Spotify. Mhm. Die haben wir uns jetzt auch angeschaut natürlich. Und da sieht man ihn auch in seinem roten Ferrari und Burger essen. Und irgendwie, er wusste auch nichts, was er mit sich anfangen soll.
Also dort wird es beschrieben mit, er geht auf viele Partys, macht die Nächte durch, kauft sich einen Ferrari, kauft seiner Mutter ganz viele Geschenke. Ja, aber irgendwann wird es auch langweilig.
Genau, und dann kam aber eine zweite, ultra wichtige Person ins Spiel und das ist Martin Lorentzen.
Der Co-Founder von
genau, einer der beiden Founder Spotify. Von Spotify.
So, genau. Die beiden haben sich ja eigentlich auch ganz lustig kennengelernt, hat gleich einen Bezug. Martin Lorentzen war tatsächlich ein bisschen später dann mit seinem ersten Unternehmen. Er war 29 Jahre alt, nicht so wie jetzt der Daniel mit 13 Jahren, aber ich meine...
das geht auch.
Das geht auch. Ist auch noch unter 30 ist
Millionär,
auch noch okay,
also das
oder?
Soll sich ausgehen.
Genau, er hat sein erstes Unternehmen 1998 gegründet von Net Strategy und ein Jahr später Trade Doubler. Das ist ganz lustig, weil eben Trade Doubler das Werbeunternehmen von Daniel Ek damals gekauft hat und so haben sich die beiden eben kennengelernt.
Genau, also Daniel Ek verkaufte Advertigo 2006 an Martin, an sein Unternehmen. Und genau, so kam das Ganze ins Spiel. Und in der Serie, in Netflix, sieht man ganz schön, wie sie sich zufällig begegnen. Und Martin sieht den Daniel im Ferrari sitzen, spricht ihn an und die quatschen dann ein bisschen. Und so entstand so ein bisschen diese Idee von Spotify.
Genau. Also so schön, wie es in der Serie immer ausschaut, ist es dann, glaube ich, nicht. Es waren ganz viele Abende, ganz viele Brainstorming-Sessions. Aber da haben sich zwei schlaue Köpfe zusammengetan.
Aber man muss auch sagen, das war eine Top-Paarung, weil der Daniel, der war so ein Genie, was dieses ganze Programmieren, was jetzt Spotify, dieses ganze dahinter, also diese Vision angeht. Mhm. Und Martin, das war ziemlich krass, er war einfach dieser Netzwerker, dieser Networker. Und er wäre das perfekte Delfin-Beispiel, so ein typischer gelber Typ, der so impulsiv ist, der immer lächelt, der mit allen quatscht, der auf jeder Party dabei ist. Und ich glaube, dass man genau so einen Menschen auch dazu braucht. Ja. Weil er hat auch gesagt, du brauchst gutes Produkt, du brauchst smarte Leute. Und ja, da kamen genau diese zwei ins Spiel.
Er hat selbst gesagt, er ist eigentlich am besten oder gut in zwei Sachen. Und zwar er ist gut darin, gute und schlaue Menschen zu finden. Mhm. Er hat ja zum Beispiel auch den Daniel Ek gefunden. Und er ist gut darin, die Zukunft irgendwie vorherzusagen. Weil er hat damals vor Jahren schon gesagt, dass dieses Online-Marketing die Offline-Welt wird zur Online-Welt.
Genau.
So. Und das hat er vorhergesagt. Und seine Worte waren auch, die Business-Idee ist eigentlich nur 3%. Das alles dahinter, die richtigen Leute zu finden, die Umsetzung ist eigentlich 97%.
Das ist auch richtig, richtig krass. Und man sieht auch dieses Erfolgsparadebeispiel, nämlich Spotify ist entstanden. Und was war das Ziel von Spotify?
Also das Ziel von Spotify war eigentlich im Gegensatz zu Napster, Pirate Bay und Co., dass alle von dieser Plattform profitieren sollten. Also es ist quasi für alle gratis, wird durch Werbung finanziert und jeder hatte eben kostenlosen Zugang zur Musik.
Und ich finde ganz genau in diesem Szenario etwas sehr, sehr Gutes, dieses unternehmerische Denken, dieses Win-Win-Denken. Mhm. Die anderen wollten, also sagen wir mal Pirate Bay, gut, ich kenne jetzt die ganzen Ziele dahinter nicht und was sie damit bewerkstelligen wollten, aber da ging es ja mehr um dieses, hey, freie Musik für jeden. Ja, man hat gar nicht weitergedacht, man hat gar nicht überlegt, ja, wie sollen denn, wer leidet denn auch drunter? Gut, die Labels, die profitieren ja irgendwie immer davon. Ne? Das kann man halt jetzt nicht wegnehmen, aber die Künstler, ja, die Musiker, die Musik produzieren, leiden darunter. Und wenn das so weitergeht, werden die auch lang nicht mehr Musik machen.
Ja? So ist es.
Und der Daniel hatte einfach die krasseste Idee, das Ganze zu verbinden, sich überlegt, wie kann ich denn alle irgendwie zufriedenstellen? Weil eines hat er festgestellt, und das hat, glaube ich, die ganze Welt festgestellt, Streaming ist gekommen, um zu bleiben.
Das hast du schön gesagt, ja. Und eigentlich wollte er ja anfangs schon, dass alle, also wie gesagt, profitieren, die Nutzer, die Plattenfirmen und die Künstler und ihnen auch dabei helfen, eben einen nachhaltigen Lebensunterhalt zu verdienen für alle Künstler der Welt da draußen, die es probieren wollen. Und anfangs sollte es ja auch kostenlos sein, nur dann wurde auch diese Premium-Version eingeführt. Also man kann quasi Musik kostenlos hören, aber wenn man einen monatlichen Beitrag zahlt, hat man erstens keine Werbung Und ich glaube, noch ein paar mehr Vorteile.
Ja, die
Playlist.
Du hast ja, du konntest deine eigenen Playlist erstellen, die wurden Sachen vorgeschlagen, genau. Und das ist auch immer mehr gewachsen. Ich bin selber jemand, der spät zu Spotify gekommen ist. Aber ja, man kommt an dem nicht vorbei. Also Spotify ist wirklich richtig dominierend. Aber jetzt muss man sich auch vorstellen, die zwei gehen so, ich sag mal, mehr oder weniger grün hinter den Ohren. Mhm. Ja, das mach mal, das schaukel mal, das bauen wir auf. Der Martin finanziert das Ganze. Daniel ist das Genie, der baut das sozusagen.
Sie suchen die richtigen genau. Leute, stellen sich ein Team zusammen.
Und dann hieß es, genau, man muss ja noch jetzt die Lizenzen bekommen, genau. Weil irgendwie ohne Lizenzen spielt
ja,
das ja nicht.
Aber sie haben sich zuerst darauf konzentriert, das Produkt zu designen, zu erstellen und so weiter, bevor sie sich um die Lizenzen gekümmert haben. Das war ja auch ein ganz naiver Gedanke, weil sie gemeint haben, ach, in 6 Monaten haben wir die Lizenzen, ja. Das passt schon.
Aber gut,
yep,
ich meine,
nicht so ganz.
Ja, auf der anderen Seite, du musst ja mit etwas kommen, du brauchst irgendeinen Prototyp. Aber
eben, ja.
Jetzt kommt dieses Henne-Ei-Prinzip, weil auf der einen Seite, du willst ja zu den Labels gehen und du willst ihnen ja was zeigen und vorstellen, aber du brauchst ja Musik dafür.
Genau, du hast es ja nicht.
Genau, ich meine, du hast es ja illegal sozusagen. Ja. Die haben den Player und die haben ihn gefüttert mit was? Mit Pirate Bay's Inhalt sozusagen.
Millionen also das, von Songs.
Genau, die sind ja schon oben, das heißt, die sind mit dem Player drin und dann gehst du zu wie heißen die Labels? Also
Universal.
Ja, Universal, genau, da gibt es ja mehrere und jetzt gehst du zu denen hin und zeigst ihnen eigentlich einen illegal heruntergeladenen Player mit, also mit voller Musik, die urheberrechtlich geschützt ist.
Kann man sich ja vorstellen, dass das nicht ganz so gut angekommen ist. Also die Plattenfirmen waren ja komplett gegen diese Idee, dass Musik kostenlos werden soll. Also es war so unvereinbar für die, weil klar, die verdienen ja auch gut dran. Wobei man halt dazu sagen muss, durch diese Piraterie ist halt wirklich viel Umsatz für die Flöten gegangen.
Aber man sieht auch wieder diesen ganzen Prozess, ich meine, das sieht man in der Serie wieder ganz gut beschrieben, da man sie aus verschiedenen Blickwinkeln sieht, aber wie schwierig das Ganze auch ist und egal wie krass deine Idee ist, ja, Spotify ist gekommen, um zu bleiben, aber du hast solche Probleme, du hast diese ganzen Labels, die irgendwie gegen dich wittern, wo du Prozente abdrücken musst, aber ohne sie geht's auch nicht, also du bist so richtig in einer Zwickmühle.
Absolut, es hat ja letztendlich dann um die 2,5 Jahre gedauert, bis sie eine Lizenz bekommen haben, beziehungsweise besser gesagt Testlizenzen für Schweden zu ihrem Launch im Oktober 2018 und immer weiter, immer
Oktober
mehr Lizenzen. Achso.
Ja,
Oktober 2018. Ich habe 2018 gesagt.
Ja, das ist ein bisschen später.
Ja, 2008, genau. Und dann hat es nochmal 3,5 Jahre gedauert, also bis 2011, bis sie auch die Lizenzen für US bekommen haben.
Man muss auch dazu sagen, sie hatten vielleicht einen kleinen Vorteil, dass sie nur in Schweden waren und deswegen waren sie für Apple, als der bis dahin so die Nummer 1 war, wie war das, 99 Cent für einen Song, den du dir dann runterladen
auf
kannst.
Auf iTunes, stimmt. Oder manchmal, das war das Beste, manchmal gab es die Songs vergünstigt um 69 Cent. Oh, da habe ich immer zugeschlagen.
Da muss man zuschlagen, genau. Da ist ja verrückt, wenn du mich zuschlagst.
Oh je, ja.
Und genau, 99 Cent. Und für Apple sah das nicht als Konkurrenz. Also sie haben die ja mal niedrig gehalten, weil, ach, die sind in Schweden, das hat ja nichts mit der US zu tun. In die USA kommen sie auch nicht rein. Aber das ist ja dieses Lagerfeuer, irgendwie so Prinzip. Weil zuerst steckst du ja Schweden an, dann kamen weitere Länder Europas und dann ist es immer größer geworden.
Unaufhaltbar.
Genau, und irgendwann, jeder will es halt haben.
Ja,
und
ja, das ist 2020,
vor allem die USA,
ich weiß nicht, wer Spotify noch nicht hat.
Und dann hatten sie vielleicht auch, das hat man in der Serie gut gesehen, nämlich dieses Problem, es muss schnell sein. Mhm. Warum sollte jemand diesen Player benutzen, wenn man wie gesagt, ja Napster hat, gut, dass er dann Konkurs gegangen ist, aber auch andere Pirateriefirmen und. Man musste ja etwas erschaffen, was für den User besser ist als diese illegalen Streams. Weil man muss es dem User ja auch irgendwie schmackhaft machen, warum er nicht mehr illegal runterladen soll und warum er gegebenenfalls diese Premium-Version zahlen soll.
Und die Zeit zwischen ich suche einen Song und drücke auf Play durfte ja nicht über, ich glaube, 0,2 Sekunden sein, am besten 0 Sekunden.
Ja, diese Latenz sozusagen nennt man das. Also, dass, wenn du jetzt auf Play klickst, das muss sofort abspielen.
Ja, und tut's ja heute auch.
Ja, genau. Aber früher war das ja teilweise auch unvorstellbar, weil du hattest ja auch dieses ganze Puffern oder diese, ich meine, ich kenne mich da jetzt auch technisch nicht so gut aus, aber auf jeden Fall war es schwierig, dass du das bewerkstelligen kannst, vor allem zur damaligen Zeit. Und sie konnten sich auch diese Server nicht leisten, wo sie diesen Speicherplatz sozusagen, das war ja auch irrsinnig teuer, wenn du dann wirklich so mega großes Volumen hast.
Sie mussten immer neue Lösungen
genau,
finden.
Genau, und das Beste
Problem.
War, ich meine, das war ja so krass, dass die Ingenieure von Daniel dann das so umgedreht haben, dass sie gesagt haben, schau mal, es ist doch wichtig, dass man mal die ersten 5 Sekunden zum Beispiel, also die ersten paar Sekunden abspielen kann Und dann kann man ja immer noch nachladen, so in die Richtung, ne? Weil keiner hat damals mit zweifacher Speed gehört, keiner hat damals so richtig viel geskippt. Ja, man hat einen Song eingegeben, Play gedrückt und man hört ihn. Ja, ja. Ganz normal, nicht
das
so wie
heute.
Das
ist auch heute nicht mehr so,
gell? Ja, genau.
10 Sekunden, heute ich habe jetzt Lust auf was anderes, Lust genau. auf Klassik, Lust auf Rock.
Und so hat das System dann funktioniert und sie konnten sich das wirklich schön aufbauen. Und das war so ein bisschen ein kleiner Durchbruch, aber... Jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen zum Charakter von Daniel. Da hat man auch wirklich gesehen, der hat da nichts akzeptiert. Ich weiß, bei wie viel waren sie in der Serie? Bei 0,25 oder 0,3?
Irgendwie so, ja. Und er wollte unbedingt auf die 0 kommen. 0 ja, Sekunden.
Oder 0,2 bis, unter 0,2.
Genau, dass man es anhören kann, das Lied.
Und das sieht man richtig krass. Einfach ein richtiger Macher. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie die Mitarbeiter teilweise behandelt werden, ist halt auch nicht so ohne.
Genau, ja.
Das ist vielleicht so eine kleine Schattenseite.
Aber das ist ein Köpfchen, weil ich würde mich, glaube ich, schon mit 0,4 Sekunden zufrieden geben.
Du,
vor allem bei so einem Produkt, was noch niemand wirklich so erfunden hat.
Genau, ich wäre auch bei 0,5 oder...
Ja. Aber hey, zum Glück, ja, hat er das so streng gesehen. Ja, so schön wie das Ganze jetzt aber auch klingen mag, die Probleme werden natürlich nur mehr, je erfolgreicher man wird.
Genau,
so ist genau es. Das ist bei Spotify ja auch passiert.
Aber vor allem, wenn es so eine große Revolution ist, das ist ja, ein kompletter Umbruch in diesem Markt. Das ist ja nicht irgendwie, ja gut, es ist ein neues Unternehmen.
Eine kleine Änderung.
Genau, eine
so,
kleine Änderung, sondern das betrifft ja sehr viele da draußen.
Mhm. Man muss dazu sagen, dass Daniel Ek, der hatte ja im Laufe der Zeit, also 2017, wurde er zum Beispiel als erfolgreichster oder als mächtigster Mann in der Musikbranche gewählt. Also er hatte eigentlich die komplette Kontrolle über alles.
Ja, und das werden wir jetzt auch ein bisschen im Detail noch beleuchten, aber vielleicht noch kurz zu den Nutzerzahlen. Wenn man sich anschaut, wir haben da sogar ganz aktuelle Zahlen von Q2 2022, gab es bei Spotify 433 Millionen Nutzer. Das sind plus 19% zum Vorjahr. Und davon haben 188 Millionen einen Premium-Account. Also ja, knapp die Hälfte, bisschen weniger.
Ja, und wie viel kostet der Premium-Account aktuell?
9,99
Euro. Ja, so
irgendwie so.
Wenn jeder 10 Euro zahlt, dann ja, das kann man sich schon erlauben.
Genau.
Und dazu, also es gibt ja noch beispielsweise Apple Music oder Amazon Music. Hm. Die beiden sind eigentlich noch mehr oder weniger so die einzigen Konkurrenten.
Und dabei hat ja Apple irgendwo begonnen und jetzt sind sie so überholt worden. Also ja, wie gesagt, dieses absolute Monopol, diese Stellung, das ist natürlich irgendwo gut, das willst du ja haben, aber es ist auch sehr gefährlich.
Mhm.
Weil jeden bist du irgendwie ein Dorn im Auge und man muss halt irgendwie schauen, dass man, ja, da entweder dass das irgendwie... Weg ist sozusagen das Monopol oder dass man weiter wächst. Aber jetzt kommt ja das große Problem mit diesem Monopol auch, nämlich die Künstler verdienen schlecht bis kaum. Ja, und das ist halt etwas, was diese Industrie großteils erschüttert, weil was haben wir am Anfang noch gesagt, was war Daniels Vision? Nicht, dass die Künstler nichts verdienen oder wenig verdienen.
Dass jeder dran verdient.
Ja, genau, dass sie sich das leisten können, dass viele, weil es geht jetzt nicht um Taylor Swift, Katy Perry und keine Ahnung, Ed Sheeran, die sich ja dumm und dämlich verdienen, sondern es geht um den ganz normalen Künstler, Sänger, der, weiß nicht, seine Miete bezahlen muss, der ganz normal vielleicht auch leben möchte, der jetzt nicht einen anderen Vollzeitjob nachgehen möchte, sondern sich der Musikkarriere widmen möchte.
Ja.
Für die wäre das ja auch, sage ich mal, das ist ja auch ein Großteil der Künstler.
Ja, das ist ja auch irgendwo die Motivation, dass man mit seiner Kunst auch dann irgendwann Geld verdient und davon leben kann, so wie es halt am Anfang auch von Spotify versprochen wurde. Aber das haben sie halt leider nicht ganz eingehalten.
Und das Krasseste ist ja, man muss sich das jetzt auf der Zunge zergehen lassen und das, glaube ich, betrifft jeden von uns. Denn jeder, der Musik hört und der gerne Musik hört, wird sich jetzt richtig wundern, wenn man es nicht schon kennt. Nämlich, du musst als Künstler mehrere Alben pro Jahr rausbringen, sonst bist du weg. Denn das ist wieder dieser Algorithmus dahinter. Du kannst nicht mehr, so wie früher, du sagst, ja okay, ich brauche meine Kreativphase, meine Kreativzeit, ich launch ein Album in vielleicht 2 oder 3 Jahren. Nee, es muss mehr, umso besser.
Ja.
Denn nur so wirst du hochgepusht von den Rankings, von Spotify und. Und das sind halt schon Sachen, wo du dir denkst, ja gut, hat der Künstler jetzt nicht einmal Zeit. Das ist wie wenn, weiß nicht, ein Maler jetzt irgendwie gezwungen wird, schnell ein Bild zu malen, dass man dann um 100 Millionen verkauft. Wow.
Das sieht man ja jetzt aber auch überall, vor allem in den sozialen Medien. Auch auf Instagram kannst du beispielsweise nicht nur einmal im Monat was posten und erhoffen, dass deine Followerzahlen automatisch wachsen, sondern am besten jeden Tag, am besten irgendwo jede Stunde.
Aber weißt du, wo ich es bei Social Media noch verstehe? Denke ich mir, bei Musik ist das ja genau der falsche Weg.
Ja.
Und ein nächster Punkt, der, wenn nicht sogar fast noch schlimmer ist, die durchschnittliche Songlänge ist um 20 bis 30 Sekunden kürzer als noch Jahre zuvor.
Das finde ich schon krass.
Und das hat einen Grund, weil ein Stream zählt bei Spotify nur, wenn er mindestens 30 Sekunden lang gehört wird. Das heißt auch, es ist besser, man macht 2 Songs mit je 2 Minuten 30 als 1 Song mit 5 Minuten. Und ich finde, das beraubt dir wieder diese künstlerische Freiheit, dass du sagst, hey, das ist mein Song, das ist Kunst und ich mache den, solange ich will. Und das sollte nicht bezahlt werden nach...
Wie lang der Song
ist. Ja, genau, und wie oft ich was produziere und dass ich irgendwie in diesem Hamsterrad einfach mehr mache, sondern das soll ja meine Kreativität vollen Lauf rauslassen.
Also sozusagen. Je kürzer der Song, desto wahrscheinlicher ist es, mehr Streams zu bekommen.
Genau. Und jetzt kommt es auch noch, der viele Songs starten auch schon mit dem Refrain oder das Intro. Wenn
mit
man
dem
sich,
Refrain.
Refrain. Ein neues französisches Wort. Genau. Das Intro der Songs, wenn man sich die Top 50 Charts oder so anschaut, die Songs starten schon nach circa 5 bis 10 Sekunden. Früher war das auch viel länger. Das Intro hat auch ein bisschen länger gedauert.
Das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht.
Das ist richtig interessant, wenn man darüber mal nachdenken. Ich habe auch die letzten Tage voll darauf geachtet, weil die meisten Morgen mache ich in der Früh ja gleich Musik an und mir ist es nie bewusst geworden, was für ein Weg dahinter eigentlich steckt.
Und man hat auch zum Beispiel bei Justin Bieber gesehen, einmal war er Top 2, ich weiß jetzt nicht bei welchen Charts, wo genau, und er hat durch Social Media den Push, ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, aber er hat die Fans, die Leute gepusht, dass sie ihn, dass sie noch mehr streamen, dass er auf Platz 1 kommt, weil daran hängt es auch fest, wie viel du bekommst. Also nicht nur, wie oft du gestreamt wirst, sondern wie relevant bist du denn insgesamt.
Puh, da ist schon ein krasses System dahinter.
Genau, aber jetzt kommt's ja auch. Als Beispiel jetzt ein Ed Sheeran, ein Justin Bieber, eine Taylor Swift, was für einen Vorteil haben die?
Nee, die sind ja schon so bekannt.
Wenn die so einen Community-Call machen, dann kommen mal 100 Millionen Leute oder wie auch immer. Aber wenn jetzt jemand mit 10.000 Followern ein guter Künstler das macht, das ist ja Peanuts.
Zu dieser Chancengleichheit können wir auch gleich zu sprechen kommen. Nur weil du Justin Bieber erwähnt hast, fällt mir noch Taylor Swift ein. Mhm. Da war ja 2014 tatsächlich der Fall, dass sie ihre ganzen Alben von Spotify weggenommen hat. Das war quasi die Reaktion darauf, dass Musikerinnen und Musiker einfach nicht angemessen vergütet werden. Und das war quasi von ihr so ein Zeichen, hey, ich steige jetzt aus und zeigt damit, dass diese Künstler einfach mehr Geld brauchen.
Komplett.
Ich meine, letztendlich ist sie dann wieder zurückgekommen, muss man dazu sagen.
Ja.
Und heute kann sie sich wahrscheinlich auch dafür auf die Schulter klopfen, weil ihr letztes Album hat ja Rekorde gebrochen auf Spotify.
Aber ich glaube, sie hat auch sicher gemerkt, puh, da geht ihr viel Geld verloren, wenn sie da nicht mitmacht. Und das ist wieder diese Trendwende. Man kann auch als Musiker, egal ob du eine Taylor Swift oder eine Sheeran oder ein Musiklabel bist, aber Spotify ist da, um zu bleiben. Das ist einfach Fakt und das ist der Punkt und das ist, was der Markt will.
Ja.
Und
weil du es vorhin angesprochen hast, zum Thema Chancengleichheit, damit wir da noch zurückkommen. Es ist ja, wer landet denn in den Charts oder wer landet in diesen berühmten Spotify-Playlisten, dieses
Mix
typische
der Woche,
Sound Radio genau
und so
der Release-Radar, sowas. Ja, im Endeffekt bekannte Künstler und Künstler, die sich auch irgendwo einkaufen in diese Playlisten.
Genau, so ist es. Und man muss ja überlegen, wen pusht denn Spotify? Sie pushen natürlich die gehört werden. Sie pushen diese Genres, die gehört werden, die Leute lieben. Und wenn du nicht in diese Skala passt, das ist wie bei Instagram die Explore-Seite. Warum ist nicht jeder Zweite auf der Explore-Seite? Nee, da ziehst du halt nur die Leute, die funktionieren, sage ich mal. Und das ist immer Schema X. Weiß nicht, das ist immer, wenn du nach Schema X fungierst, wenn dein Bild so aussieht, dann kommst du da rein. Und ähnlich wird es hier sein, wie gesagt, wir können es jetzt auch nicht ganz genau anmalen, aber das ist halt etwas, wo nur Spotify Einblick hat und wahrscheinlich die Labels. Man darf auch nicht vergessen, Spotify und die Labels sind ja auch so ein bisschen irgendwo auf Kriegsfuß, weil auf der einen Seite drückt Spotify ja denen fette Prozente ab und die kümmern sich dann um die Vergütung der Musiker und das ist ja wie, also der Künstler, und das ist ja das Problem, weil Spotify nimmt ja die ganze Anschuldigung nicht auf sich und sagt, hey, wir haben damit nichts zu tun, wir zahlen den Labels und die Labels sind über die Verträge verantwortlich. Mhm. Dass aber viele Künstler zum Beispiel noch alte Verträge haben, das interessiert irgendwo niemanden. Ne? Und dass
es
diese
ist
nicht
ja so ein Knoten in diesem ganzen System.
Aber
und heutzutage ein Musiker zu sein, also ein Newcomer irgendwo, ich glaube, das ist auch richtig schwer.
Mhm.
Vor allem, weil ja Spotify alles kontrolliert.
Ja, genau. Und jetzt kommt ja das Schlimmste. Und du hast es gerade gut gesagt, weil Spotify alles kontrolliert. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Beispiel von R. Kelly. Da gab es den Vorwurf zu sexuellem Missbrauch und es ist aber nie irgendwie durchgegangen. Wobei damals, ich weiß gar nicht, ob er jetzt irgendwie verurteilt wurde oder was daraus geworden ist. Aber auf jeden Fall ist er wegen diesem Vorwurf aus allen Playlists geflogen und wird auch auf der App nicht mehr empfohlen.
Das ist schon krass, wie man so einen Künstler verbannen kann wegen, weiß ich nicht, vielleicht am Ende des Tages nur Gerüchte.
Und Spotify hat das so argumentiert, sie wollen, dass ihre Werte immer wieder gespiegelt werden. Und das heißt natürlich, wenn jemand etwas tut, ich sag's jetzt mal so auf gut Deutsch, wenn das, was ihnen nicht passt, dann wird es auch nicht supported.
Mhm.
Und das zeigt einfach mal die Macht von Spotify. Weißt du so? Das heißt, wenn du, das ist genau dieses, wenn du nicht brav bist, kriegst du keinen Zucker.
Boah.
Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip.
Also, ja, so. Eigentlich kann Spotify aktiv lenken, genau. Wer jetzt von einer auf die nächste Sekunde Push bekommt und richtig erfolgreich wird oder wer es niemals schaffen wird. Und es ist quasi ein einziger Mann dahinter, der dieses Monopol hat.
Genau, und das ob, ist ob ja das schon aber so ist, das wollen wir jetzt auch nicht kommentieren, das wissen wir nicht, dazu kennen wir das auch viel zu wenig, aber es sind einfach ja, Sachen, die man, wenn man eins und eins zusammenzählt, kommt man halt leider auf das. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das halt richtig schlimm. Und ja, und ich würde jetzt sagen, bevor es hier zu negativ ausartet, gehen wir doch mal oder werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie könnte denn das Ganze weitergehen?
Man merkt ja auch schon, dass andere Streaming-Plattformen in den Vordergrund rücken. Bestes Beispiel von Jay-Z, der hat eine Streaming-Plattform, Tidal, okay. Denke ich mal, wo auch einige Künstler einen exklusiven Vertrag mit dieser Plattform haben und nur dort zu hören sind. Vor allem auch einige von seinen Songs nur dort zu hören sind, weil sich einige Künstler schon ein bisschen mehr abschotten von diesem ganzen Spotify-System.
Nur es ist natürlich verdammt schwer, wenn das jeder hört. Wenn jeder Spotify nutzt, ist, du kommst ja fast gar nicht drum herum. Aber jetzt gibt's ja was ganz, ganz Spannendes und das wird dem einen wird es gefallen, der andere, da werden sich alle Haare wahrscheinlich aufstellen. Aber Web 3.0. Dezentralisierung und Transparenz, also Bitcoin, Fintech und wie das Ganze drum Krypto heißt. Aber das ist halt auch etwas, wo man sagt, das kann die Zukunft bedeuten. Weil wenn man sagt, wenn man jetzt nicht mehr von diesen Plattenlabels abhängig ist, sondern selbst sozusagen das Ganze managt, dann hat man diesen Mittelmann nicht. Und warum ist sozusagen diese Blockchain entstanden? Warum gibt's das Ganze? Natürlich, um diesen Mittelmann wegzumachen, um diese Labels wegzumachen. Aber das Schöne ist ja auch, wenn ein Label Sinn ergibt, wenn es Sinn ergibt, dass ein Label da ist, wenn dieses Label, sage ich mal, dem Künstler ja pusht, dem ja hilft und das wirklich als Management dient und dem ja wirklich Sachen abnimmt, dann hat es ja eine Berechtigung. Dann
klar,
ist es okay.
Dann erfüllt es den Sinn.
Genau, und dann kann es ja auch bleiben. Aber wenn der Künstler sagt, nee, das sind einfach nur Mittel oder Mittelsmänner, die jetzt nur Geld kassieren und mir aber nichts liefern, sondern einfach nur eine Gebühr, weil, ja, jetzt sind die halt da. Mhm. Dann ist es natürlich blöd. Und dann kommt genau sowas ganz gut ins Spiel. Aber ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll, wie das Ganze funktionieren soll und ob sich diese Künstler auch von diesen Verträgen trennen können, von diesen Labels.
Ja, das ist auch die Frage. Aber man muss halt dazu sagen, vor einigen Jahren war die Idee von Spotify auch unmöglich. Und klar kommen immer andere Sachen. Also wer weiß, wie die Welt in 5 oder 10 Jahren ausschauen wird.
Und das Beste ist, ich habe dieses Beispiel bei Napster gesehen oder gehört. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Napster und der ein oder andere hat sich vielleicht auch gemerkt durch diesen Podcast, dass wir über Napster gesprochen haben, dass ja Konkurs gegangen ist. Aber wenn man jetzt auf die Webseite geht, Napster gibt es wieder mit Web 3.0. Und genau das, Dezentralisierung und Transparenz. Ich habe es mir nicht im Detail angesehen, aber da sollte noch einiges kommen.
Und, ja, aktuell hört man noch nicht so viel davon, aber es wird, glaube ich, noch richtig spannend.
Ich glaube einfach, weil da noch so viele Fragezeichen da sind, weil noch so viel Verwirrung drumherum herrscht und weil es noch nicht, glaube ich, auf diesen Stand ist.
Aber eines steht fest, im Hintergrund arbeitet gerade jemand schon dran an der Zukunft. Genauso wie es mit Spotify war.
Da gibt es auch noch ein sehr gutes Beispiel in dieser Blockchain-Welt. Da gibt's eine andere Firma, Mixtape heißt die, und der CEO von dieser Firma hat gesagt, mit Mixtape möchte er einen Ort kreieren, wo die Künstler sozusagen deren Content besitzen und nicht mehr die Plattenfirmen, und die werden dort auch gut und fair bezahlt und die Fans haben dann den direkten Kontakt sozusagen, oder besser gesagt die direkte Interaktion und Kontakt zu dem Künstler, den sie lieben. Ja, das heißt, wenn dann die Leute, die Taylor Swift lieben, die können sich da austauschen.
Cool.
Und da gibt's verschiedenste Möglichkeiten. Und es ist auch die Überlegung, ob man vielleicht auch irgendwie virtuelle Konzerte geben kann irgendwann in Zukunft, weil man muss sich auch vorstellen, das ist ja auch schon sehr viel Arbeit, im ganzen Jahr da hin und her zu düsen und zu fahren und zu jetten. Wobei, gibt auch Schlimmeres sicher. Aber da gibt's viele Möglichkeiten, wie diese Blockchain-Technologie, was das für die Zukunft der Musik auch bringen kann. Ob es demnächst wieder eine große Erschütterung gibt oder nicht, das wird sich zeigen.
Es wird sich zeigen, auch wie es mit Spotify weitergeht, welchen Weg sie noch einschlagen und wie sich die ganze Musikszene noch verändern wird die nächsten Jahre. Also es bleibt noch sehr spannend. Aber jetzt kommt es auch schon zum spannendsten Part des ganzen Podcasts. Was konnten wir daraus genau mitnehmen?
Genau, ich würde mit dem ersten Punkt beginnen. Das hat mich direkt fasziniert, als wir die Serie geschaut haben und als wir uns diese unzähligen Videos und Berichte durchgelesen haben. Wenn du etwas Großes erschaffen willst, musst du groß denken. Und wer hätte damals gedacht, dass man Musik ohne CDs oder sogar noch früher mit Kassetten, dass man ohne Kassetten oder ohne CDs hören kann?
Ja, niemand. Nee. Nein.
Also ich wäre der Letzte und heute frage ich mich, hä, wann ist denn das bitte passiert? Wie schnell ging das?
Oder wann ist der Switch auch passiert? Ja. Gell? Wann sind wir von Kassetten, CDs und so weiter auf Spotify gewechselt?
Keine Ahnung.
Also wenn wir den Tag im Kopf noch hätten, wüssten wir, wie wichtig der eigentlich ist für die ganze Geschichte.
Und jetzt kommt auch das Beste, wenn man überlegt, wie viele Tiefschläge sie hatten, wie viel Geld sie verbuttert haben sozusagen, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Am Ende haben sie es geschafft. Gut, es ist bei vielen Geschichten so, die bei vielen Selfmade-Millionären und. Aber man merkt einfach, man muss hier groß denken und man darf einfach keine Kompromisse eingehen
und
oder
auch
wenig
kein
Kompromisse.
Nein akzeptieren, oder? Mhm. Ich weiß nicht, wie oft sie ein Nein gehört haben von den ganzen Plattenfirmen, wenn es um die Lizenzen ging. Aber zack, sie haben es geschafft.
Das bringt mich zum Beispiel, also für jeden, der jetzt zuhört und sich vielleicht ein eigenes Business aufbaut oder selber in irgendwelchen Bereichen da weiterdenken möchte. Man muss sich einfach nur vorstellen, in jeder Branche kann man das ja machen. Man müsste einfach nur, also ich würde jetzt hergehen und sagen, ein Kellner. Ja, wie könnte der Kellner der Zukunft aussehen? Mhm. Der könnte eventuell eine VR-Brille tragen und da sieht er sofort, welcher Tierschule bedient, wer hat schon welches Getränk, wer ist in welchem Menübereich sozusagen und. Ja. Das heißt, da sind 100.000 Informationen, die man hier bekommen kann.
Es mag vielleicht absurd klingen, aber die Idee von Spotify klang ja damals auch absurd.
Genau,
und
so
du hast es vorhin schön gesagt, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du eben mit der Zeit.
Und das bringt mich direkt zu Punkt 2 oder den zweiten wichtigen Punkt, nämlich Fleiß schlägt Talent. Daniel Eck mit 13 die erste Firma gehabt, mit 18 50.000 pro Monat verdient und das zu einer Zeit, wo Online-Business und so weiter nicht existent war.
Ja.
Ja. Und das erinnert mich auch irgendwo an Ronaldo, ja, der sicher irgendwo ein Talent hat, aber der Typ ist auch richtig fleißig. Und der macht auch was.
Ja.
Und das ist etwas, was man hier ganz schön mitnehmen kann, dass man einfach Fleiß reinbuttern muss.
Ja, also wirklich machen und üben. Die ganze Zeit in einem Interview, was ich mir auch von Daniel Eck angeschaut habe, hat er gesagt, für ihn ist es auch nicht vom Himmel gefallen. Er hat diese ganzen Talente nicht von irgendwo her, sondern er hat sich das angeeignet im Laufe der Zeit. Und sein größter Tipp an die Menschen von heute war, übt das, übt zu schreiben, weil das ist aktuell eine sehr wichtige Fähigkeit. Oder übt auch zu reden, vor Leuten zu reden, was ich so sympathisch fand. Er saß auch vor einem großen Publikum und hat selbst zugegeben, es ist immer noch nicht einfach für ihn. Aber er wirkt vielleicht gechillt, weil er das so oft schon geübt hat.
Genau, das ist ja auch schön zu hören, das gibt ja wieder so ein bisschen Hoffnung. Okay, ich kann das
absolut
vielleicht auch irgendwann mal machen.
Und zum letzten Punkt vielleicht auch noch, dass man nie das Netzwerk unterschätzen sollte.
Ja.
Da ist wirklich Martin Lorentzon das beste Beispiel für sein Netzwerk und wie sie es auch damit geschafft haben, Spotify groß zu machen.
Weil mal ganz ehrlich, ohne sein Netzwerk, ohne sein Geld, ohne die Kontakte, die er sich dadurch aufgebaut hat, auch irgendwo, wäre das wahrscheinlich nichts geworden.
Ja.
Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute sie überzeugen mussten, sozusagen wie viele Investoren sie überzeugen mussten, dass sie sozusagen aufs Boot springen, das hat ja auch ewig gedauert und das ist schon sehr heikel. Und da musst du ein richtig guter Netzwerker sein. Du musst natürlich allererstens irgendwo ein richtig guter Verkäufer sein, aber um das zu sein, musst du natürlich auch ein guter Netzwerker sein.
Absolut. Ich sag immer, du weißt nie, wer da vor dir steht.
So, und wir sind auch am Ende angekommen beim Aufstieg von Spotify, bei der Revolution in der Musikindustrie oder in der Musikbranche. Und ja, wir fanden es ziemlich spannend auch für diesen Podcast, also für diese Episode jetzt das Ganze auch zu recherchieren, aber auch vor allem, wie sehr uns die Musik im tagtäglichen Leben begleitet.
Absolut. Und nichts mehr als Selbstverständlichkeit zu nehmen. Du wachst auf, machst die Musik an, denk da mal ein bisschen drüber nach. Ah, der Typ steckt dahinter.
Genau. Ein Mensch, der so viel verändert hat und auch ein inspirierender Lebenslauf noch dazu.
Absolut.
Oder besser gesagt, in dem Fall auch zwei sehr inspirierende Lebensläufe. Und ja, dann sind wir auch am Ende. Uns hat's mega gefreut. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr konntet auch für euch etwas mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns selber auch etwas dazu sagen wollt, wenn ihr irgendwelche Sachen vielleicht wisst, die wir hier nicht erwähnt haben,
Absolut.
Dann teilt es gerne mit uns. Wir würden uns freuen, wenn es hier auch noch andere Denkweisen, Sichtweisen gibt oder auch natürlich Inhalte. Genau, Stories.
Und Dankeschön fürs Zuhören. Nächste Woche geht's natürlich weiter mit einer richtig coolen Geschichte.
Wow.
Sind wir schon richtig gespannt.
Da freue ich mich auch schon mega drauf. Also, bis zur nächsten Woche.